Wenn wir den perfekten Simulator haben, dann haben wir das Problem eigentlich gelöst. Denn dann wissen wir, wie die Welt sich anfühlt, wie die Welt reagiert.
Wie ist deine aktuelle Wahrnehmung der Entwicklungsgeschwindigkeit, vor allem im Bereich AI und Robotik?
Also erstmal glaube ich, dass wir im Moment an einem wirklichen Turning Point sind. Das ganze Thema generative KI ermöglicht vollständig neue Möglichkeiten. Die Quittung kriegen wir jetzt im Moment so ein bisschen, wo sich die Abhängigkeit von anderen Staaten irgendwie tatsächlich auch verdeutlicht. Das ist so ein generelles Problem, was wir immer noch haben in der KI, dass wir eine Aussage bekommen und ohne dass die KI uns halt sagt, wie wahrscheinlich das denn jetzt richtig oder falsch ist.
Wie nimmst du denn unsere Stellung hier gerade im internationalen Wettbewerb wahr und welche Probleme gibt es hier aus deiner Perspektive vielleicht auch noch?
Ich sehe das als ein sehr großes Problem und auch eine sehr große Gefahr an. Auch da stehen die anderen auch noch relativ in den Kinderschuhen und da sind wir eigentlich auch wirklich gut drin, solche Dinge zu bauen, nur wir müssen es jetzt auch einfach tun.
Das folgende ist ein Gespräch mit Professor Dr. Wolfram Burgard, einem der einflussreichsten Robotiker weltweit und Mitbegründer der probabilistischen Robotik, dem Fundament, auf dem heute so gut wie jedes selbstfahrende Auto und jeder mobile Roboter steht. Wolfram Burgard ist einer der meistzitierten Robotikforscher überhaupt mit über 134 Zitationen und einem H-Index von rund 121. Bereits 1997 schickt er den weltweit ersten interaktiven Roboter durch Menschenmengen in einem echten Museum und unter anderem gemeinsam mit Professor Dr. Sebastian Drun schreibt er Probabilistic Robotics, bis heute das Standardwerk der gesamten Disziplin. Für all das erhält er die höchste deutsche Forschungsauszeichnung, den Gottfried Wilhelm Leibniz Preis 2025, den IEEE Pioneer Award und war Präsident der weltgrößten Robotik-Fachgesellschaft, der IEEE RAS. War zudem auch Vice President für autonomes Fahren bei Toyota in Kalifornien und leitet heute als Gründungsdekan die Informatik der TU Nürnberg sowie die neue 50 Millionen Euro schwere bayerische KI-Basismodell-Initiative. In diesem Gespräch tauchen wir wirklich tief ein in probabilistische Robotik, die drei großen Wellen der KI-Robotik, das autonome Fahren auf humanoide Roboter und Robotic Foundation Models und vor allem, wieso sie so entscheidend sind, aber sich doch fundamental von klassischen KI-Systemen und LLMs unterscheiden und natürlich, was wir hier in Europa nun tun müssen, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Leonard Schmedding und hier bei Everlast AI dreht sich seit jeher alles rund um künstliche Intelligenz im Geschäftskontext. Die letzten über zwei Jahre habe ich nicht nur die marktführende KI-Beratungs- und Implementierungsagentur mit Everlast AI aufgebaut, sondern auch Dutzende führende Experten, Professoren und Unternehmer aus meinem Netzwerk hier auf diesem Kanal zu der wichtigsten technologischen Revolution dieses Jahrhunderts befragt, mit dem Ziel, dass alle Zuschauer von Everlast AI der breiten Masse immer mindestens 2-3 Jahre voraus sind. Wenn diese Gespräche für dich hilfreich sind und dich persönlich weiterbringen, dann ist die größte Unterstützung, wenn du dieses Video hier likest und mir deine Meinung in den Kommentaren teilst. Und nun springen wir direkt rein ins Gespräch mit Professor Dr. Wolfram Burgard. Wolfram, 1997 baust du mit Rhino in dem Deutschen Museum in Bonn und ein Jahr später mit Minerva im Smithsonian in Washington einen der ersten, weltweit ersten Roboter, der im laufenden Realeinsatz mitten in einer Menschenmenge seine Karte komplett selbst lernt und sogar selbst lernt, wie lange Fahrten in der echten Umgebung dauern. Warum war dieser Durchbruch so bedeutend für die Entwicklung von KI und Robotik?
Ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir gezeigt haben, dass man tatsächlich robust und über längere Zeiträume hinweg, wir nennen das autonom, navigieren kann, also ohne Fernsteuerung und dann auch noch in so einer dynamischen Umgebung, also mit zig Museumsbesuchern und Menschen, die auch unvorhergesehene Dinge tun. Das war letztendlich so der Durchbruch dazu, zu zeigen, dass die Technik, die wir damals entwickelt haben, also diese Probabilistic Robotics, dass die tatsächlich ready ist und fertig ist, tatsächlich solche robusten Navigationssysteme zu bauen, was dann letztendlich natürlich auch zu einer industriellen Übernahme dann geführt hat.
Kannst du das nochmal näher erläutern, was genau die Aufgabe dieser Roboter war für alle, die vielleicht noch nicht davon gehört haben, die es noch nicht gesehen haben? Was genau haben Minerva und Rhino damals gelöst für die Museumsbesucher?
Ja, also es war so, dass wir eigentlich vorhatten, wir haben einen autonomen Museumsführer gebaut, also einen robotischen Museumsführer, der Menschen durch ein Museum führt und an Ausstellungsstücken anhält und dazu dann auch Dinge erklärt. Das war also so, dass dass die Besucher auf diese Art und Weise so ein bisschen Informationen auf dem Bildschirm sahen und dann eben halt wurde auch eine Audiospur abgespielt, die der Roboter dann benutzt hat, um zu erklären, was sich hinter diesem Ausstellungsstück verbirgt. Und gleichzeitig musste er natürlich auch mit den Menschen interagieren. Also es gab dann auch so die Sache, dass die Leute natürlich probieren wollten, wie gut der Roboter selber auch funktioniert. Er war auch tatsächlich Ausstellungsstück der Roboter. Wir selbst haben auch in der Ausstellung gesessen. Wir waren auch Ausstellungsstücke da. Die Leute konnten uns über die Schulter schauen und auf den damals 4 Workstations, die wir da brauchten, um die Maschine da am Laufen zu halten, halt sehen, was tatsächlich so im Innern des Roboters tatsächlich funktioniert, also wie seine KI sozusagen funktioniert. Und das wurde damals gelöst durch durch so verschiedene Komponenten, die man braucht für so ein Navigationssystem. Als allererstes haben wir natürlich eine sogenannte Karte erstellt. Das ist so eine zweidimensionale Hinderniskarte. Da steht drin, wo alles Hindernisse sind und wo frei ist. Dann haben wir in die Karte auch noch die Position der Ausstellungsstücke eingetragen. Und dadurch wurde das zu so einem Fahrtplanungsproblem erstmal. Das heißt, der Roboter musste, wenn die Besucher irgendeine Tour sich zusammengestellt haben, den Pfad, die Rundtour zwischen den Ausstellungsstücken planen und da dann entsprechend hinfahren. Und jetzt stellt sich die nächste Frage, woher weiß er denn eigentlich, wo er selber ist? Und das war letztendlich das, was wir in diesem Projekt dann gemacht haben. Wir haben also ein sogenanntes Positionierungssystem für Indoors auf der Basis von Laser und oder auch Sonardaten geschrieben, gebaut. Das ist das, was sich hinter der probabilistischen Robotik verbirgt, also eine Zustandsschätzung von dem System in seiner Umwelt. Und dazu vergleicht er seine Messung mit der Karte und verwendet dabei Statistik, um dann rauszukriegen, wo er tatsächlich ist.
Ja, das war ja dann der Startpunkt für eine ganze Reihe an Innovationen, die heute fast schon allgegenwärtig sind. Also unter anderem Sebastian Thon, mit dem du ja auch zusammen geforscht hast damals schon, setzte die Methode bei Google X, also Waymo, ein. Kannst du vielleicht zunächst, bevor wir das vertiefen, nochmal einen Überblick darüber geben, wo probabilistische Robotik heute überall Anwendung findet, wo das eigentlich drinsteckt?
Also das mit Google X kam dann tatsächlich im Nachgang, nachdem einer der damals noch Studierenden, der Dirk Hähne, der in Bonn sein Diplom gemacht hat damals, der ist dann mit mir nach Freiburg gegangen und hat bei mir promoviert. Und nach seiner Promotion ist er zu Sebastian nach Stanford gegangen und die haben dann an dem Stanley gearbeitet, dem Roboter, der die Grand Challenge gewonnen hat. Und da kam im Wesentlichen auch diese probabilistische Robotik zum Einsatz. Also die Frage, wo ist das Vehikel und wo sind die Hindernisse? Das waren so entscheidende Fragen damals. Und das hat dann eben halt dazu geführt, dass Larry Page auch das erkannt hat, was da für ein Potenzial hinter diesem ganzen Thema selbstfahrende Autos besteht. Und wenn Sie also heute, oder wenn du dich in ein selbstfahrendes Auto setzt, wenn du nach San Francisco gehst und dir deinen Waymo bestellst, dann kannst du davon ausgehen, dass da ein probabilistischer Algorithmus hinterliegt in irgendeiner Form, der dafür sorgt, dass das Auto ganz genau weiß, wo es auf der Straße ist. Das ist jetzt eine Anwendung. Die nächsten sind so Logistikroboter. Also das hat man jetzt auch schon in der Automobilindustrie, Zulieferroboter für die einzelnen Produktionsstätten in den Produktionshallen. Die navigieren hochpräzise und das funktioniert alles auf der Basis von so einer probabilistischen Interpretation der Sensordaten.
Ja, wir werden von hier aus gleich auch nochmal den Bogen schlagen auf humanoide Roboter und inwieweit das Ganze dort zur Anwendung kommt. Kannst du vielleicht erstmal noch erklären, wo genau der Unterschied, also dieser ganzen Disziplin der probabilistischen Robotik im Vergleich zu klassischen deterministischen Systemen sind. Also dass man wirklich nochmal versteht, wieso das eigentlich so wichtig war oder wie bedeutend der Durchbruch im Kern auch wirklich war, weil wie sahen die Systeme vorher aus?
Ja, also es hat natürlich schon so erste Überlegungen gegeben in diese Richtung damals, wie man sowas machen kann. Wenn man das jetzt ganz so deterministisch wissen will, wie man das macht, dann kann man zum Beispiel sowas machen wie Triangulierung. Ja, das wäre also so eine klassische deterministische Methode. Ich weiß, wo 3 Landmarken sind und dann kann ich, wenn ich die 3 Landmarken sehe, aufgrund der relativen Winkel zu mir oder wenn ich die Abstände messe, kann ich halt sehr genau ausrechnen, wo ich mich befinde. Das Ganze geht allerdings nur so lange gut, wie die Messungen auch hinreichend genau sind. Und da kommt und auch eindeutig genug. Also selbst Triangulierung funktioniert also beispielsweise dann nicht, wenn die alle in einer Reihe sich befinden, die drei Landmarken, und ich mich auch noch mit denen, dann kann ich eben halt auch nicht entscheiden, wie weit ich von denen weg bin, wenn ich die Größe, also wenn ich die Entfernung nicht weiß und oder nicht messen kann. Und da kommt die probabilistische Robotik ins Spiel, die es erlaubt es halt, diese Unsicherheit oder Messunsicherheit zu berücksichtigen und dann eben halt auch mehrere Messungen miteinander zu integrieren, sodass man denen halt daraus die wahrscheinlichste Position errechnen kann. Und das führt zu einer enormen Robustheit und es kann auch mit Mehrdeutigkeiten umgehen. Also es weiß dann zum Beispiel auch, ob es jetzt in Straße A ist oder in Straße B und mit welcher Wahrscheinlichkeit und kann daraus eben halt beispielsweise effektiver planen und solche Dinge machen.
Kannst du nochmal uns dahin mitnehmen, was dich eigentlich an diesem Thema so begeistert hat? Es gibt ja dann auch ein Foto von dir mit Sebastian Thrun und Dieter Fox, du warst öfter in den USA. Ihr habt gemeinsam unter anderem daran geforscht. Also es ging ja über normale Forschungsarbeit auch Stück weit hinaus. Was hat dich wirklich persönlich an diesem Thema so begeistert?
Also es war tatsächlich so, dass ich immer schon fasziniert war davon, Dinge in der echten Welt zu sehen. Und das ist für den Informatiker natürlich erstmal schwieriger. Die meisten Informatiker sitzen vor ihrem Bildschirm und schauen auf Zahlen oder irgendwie. Und im Wesentlichen ist das dann so eine gewisse Einschränkung. Und damals war das tatsächlich so, dass ich nach meiner Promotion irgendwie Sebastian getroffen habe, der gerade angefangen hatte, damals bei Armin Kremers in Bonn und das Ziel hatte, einen Roboter zu bauen. Und ich bin dann also sofort von damals so Softwaretechnik hinübergewandert über die Informatik zur Robotik hin. Und wir haben dann gemeinsam in so einer Challenge teilgenommen. Das war die AAAI, eine große amerikanische Konferenz, die damals noch so Robotikwettbewerbe ausgerichtet hat. Und da haben wir an einem teilgenommen. Da haben wir den Roboter also in mehreren Koffern in die USA geschleppt. Und ich hatte eine Sun Workstation damals in meinem Koffer drin, eine abenteuerliche Reise, und haben das dann da teilgenommen. Sind sogar tatsächlich auch Zweite geworden. Aber was damals irgendwie klar wurde, war, dass keiner der Roboter wirklich genau wusste, wo er sich befand in seiner Arena. Und da haben wir dann ein bisschen drüber nachgedacht und das dann wie man das realisieren könnte und das dann tatsächlich auch geschafft, das hinzukriegen und auch zu demonstrieren. Also 2 Jahre später gab es dann, oder 3 Jahre später gab es dann Rhino im Deutschen Museum.
Ja, das war ja dann das große Problem, mit dem ihr euch tiefgehend auseinandergesetzt habt. Also wenn wir jetzt mal beim Beispiel des Museumsroboters bleiben, dann stellt sich ja die Frage, wenn ich den Roboter irgendwo absetze, dann weiß er ja erstmal nicht, wo er sich selbst befindet. Und in der alten Welt, du hast es gerade erläutert, hätte man jetzt eine Vielzahl an Regeln dafür entwickeln müssen, was natürlich an seine Grenzen kommt, früher oder später. Und dafür habt ihr dann diese Monte-Carlo-Lokalisierung entwickelt. Kannst du das nochmal näher erläutern? Also wie habt ihr dieses Problem adressiert und wie genau funktioniert das?
Also es ist zunächst einmal so, dass man mathematisch einfach ein Modell entwickelt, mit dem man die Wahrscheinlichkeit einer Messung ermitteln kann. Also im Normalfall ist das ja so, wenn ich irgendetwas messe, dann sieht man schon, wenn man irgendein elektronisches Messgerät kauft, da steht da meistens die Unsicherheit oder die Varianz mit drin, mit der dieses Gerät halt, also die Genauigkeit, mit der man misst. Wenn wir jetzt einen Zollstock nehmen, dann sieht man das nicht so unbedingt, wenn wir damit messen, sondern dann müssten wir von mir aus, sagen wir mal, bestimmte Anzahl von Messungen machen, 100 oder so, und würden dann daraus die Varianz ermitteln können, mit der wir mit diesem Zollstock messen können. Und wenn man so ein Modell hat, dann kann man daraus auch die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass der Leo 1,20 Meter misst, obwohl es nur 1,18 Meter sind. Und das ist im Prinzip die Grundlage dafür, dass man dann, wenn man da viele Messungen von hat, wenn ich jetzt mich an einer Stelle befinde, welchen Abstand würde ich dann messen und wie wahrscheinlich ist die Messung, die ich tatsächlich bekomme. Und das kann man für alle Messungen machen, die man hat. Daraus kann man dann die wahrscheinlichste Position ausrechnen, in der man sich befindet. Ist irgendwie so wie Triangulierung, nur mit ganz vielen Messungen und auch noch mit Unsicherheit. Und dann kommt noch dazu, dass der Roboter sich natürlich auch bewegt und dadurch wiederum Ungenauigkeit reinkommt, weil auch die Bewegungen sind nicht deterministisch. Also wenn ich dem Leo sage, lauf 1 Meter vorwärts, dann läuft er manchmal 1,10 Meter oder 1,05 Meter vorwärts und das macht der Roboter auch.
Bei der Monte Carlo-Lokalisierung weiß der Roboter ja noch, wie die Welt aussieht. Also er hat ja eine Karte und sucht dann darin, wie du es gerade erklärt hast, seine Position, also wo befinde ich mich selbst. Und bei Minerva war ja genau das nach meinem Verständnis dann nicht mehr gegeben. Und der Roboter musste die Karte selbst bauen und sich dann gleichzeitig darin verorten, so wie es ja auch nicht, ich glaube heute nicht mal bei Waymo, aber das ist ja dann auch später oder heute immer noch die Frage, die sich bei selbstfahrenden Autos stellt. Also die Waymos haben ja einen fest kartierten Bereich. Und das war ja dann die große Frage. Also wie kann der Roboter etwas kartieren, von dem er noch gar nicht weiß, wie es aussieht? Kannst du das nochmal näher erläutern? Also was genau war das Problem und wie hast du dieses Problem dann mit Minerva gelöst?
Ja, also das war auch eine interessante Entwicklung. Wir hatten bei Rhino damals tatsächlich die Karte handvermessen. Wir wussten also ganz genau, wie die Welt aussah. So eine geometrische Karte, die wir, ich habe sie sogar selber ausgemessen damals. Und bei Minerva sind wir dann eben halt hergegangen, dass wir das mit so einem ähnlichen Verfahren wie der Monte Carlo Lokalisierung probiert haben, dass wir eben halt hergegangen sind und versucht haben, Hypothesen darüber auszurechnen. Also Monte Carlo Lokalisierung behält mehrere Hypothesen, wo der Roboter sich befinden könnte und hat so einen, wir nennen das Survival of the Fittest Mechanismus, also das beste Individuum überlebt, so ähnlich wie genetische Algorithmen oder genetische Auswahl, Mechanismus drin, der dann dafür sorgt, dass die wahrscheinlichste Hypothese überlebt. Das kann man nicht nur mit der Position machen, sondern auch mit Karten. Also vorher hat man irgendwie immer gewusst, wie man die Position ermitteln kann, wenn man die Karte hat. Das war das, was wir bei Rhino gemacht hatten. Oder auch, wie man eine Karte bauen kann, wenn man die Position genau kennt. Aber bei Minerva mussten wir das jetzt sozusagen beides gleichzeitig machen. Das war lange, hat man gedacht, das wäre so ein N-I-Problem. Und wir haben dann eben halt auch mit so einem Prinzip wie bei der Monte Carlo-Lokalisierung da die Karte mit ermittelt, gleichzeitig mit der Position. Also man schätzt Position und Karte gleichzeitig.
Ja, das wird dann noch später, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, auch im aktuellen Deep Learning Paradigma wieder relevant, also dass die wahrscheinlichste Hypothese einfach nur überlebt, einfach gesagt. Und um da nochmal drin zu bleiben im Fachlichen, also daraus ist ja dann später G-Mapping entstanden als SLAM-Verfahren, welches dann standardmäßig in ROS mitgeliefert wurde, also den Standard Robot Operating Systems, also praktisch jeder mobile Roboter kartierte dann mit diesem Verfahren. Kannst du das nochmal näher erläutern, was genau ihr damit gemacht habt und auch vielleicht auch nochmal für alle, die nicht so tief im Thema SLAM-Verfahren etc. drin sind, also was genau ihr dabei dann gemacht habt?
Also das G-Mapping funktioniert auch so, dass wir im Prinzip eine Hypothese verwalten, mehrere Hypothesen davon verwalten, wo der Roboter langgefahren sein kann. Und wenn ich jetzt die Messungen alle hernehme, die er mit seinen Sensoren aufnimmt, dann kann ich eben halt sagen, wo sich mit welcher Wahrscheinlichkeit Hindernisse befinden, gegeben diese Trajektorie. Und ich kann dann auch ermitteln, für jede Trajektorie, wie konsistent eigentlich all diese Messungen sind. Also wenn ich jetzt, sagen wir, meine ein Stück Karte gebaut habe und fahre einen Meter weiter, dann kann ich schon sehen, wie genau die Messungen sind, gegeben meine Hypothese über den Pfad. Und das nutzt G-Mapping aus, diesen Gedanken, um eben halt so Schritt für Schritt diese Wahrscheinlichkeit von den Hypothesen neu zu bewerten und dann schlechte Hypothesen wegzuwerfen und gute Hypothesen zu multiplizieren, also zu vermehrfachen, um dann eben halt auf diese Art und Weise die wahrscheinlichste Hypothese darüber zu erhalten, wo der Roboter tatsächlich langgefahren ist, und die Karte kriegt man dann sozusagen automatisch mitgeliefert.
Wenn du Softwareentwickler bist, dann hast du bereits vom Software-Meltdown mitbekommen, der gerade stattfindet. Jahrelange Big Player wie Figma oder Monday verlieren teils 85% ihrer Bewertung, während AI-Native-Startups täglich hunderte Millionen raisen, und wir erleben gerade das größte Vakuum, das sich in der Softwarebranche seit Jahrzehnten aufgetan hat. Und während viele talentierte Entwickler immer noch genau mit solchen Legacy-System Zeit verschwenden, erweitern wir bei Everlast AI und unseren Partnerfirmen gerade unser Team an AI-driven Software-Developern, die AI-Native-Software-Lösungen der nächsten Generation bauen, die jeden Tag tausende echte B2B-Nutzer begeistern. Unser Team besteht dabei aus talentierten Entwicklern mit Builder-Mindset, deren Projektportfolio für sich spricht, und die mit Agentic Coding Workflows ganze Teams outperformen. Durch unsere Arbeit mit mehreren tausend Unternehmen und den täglichen Kontakt mit Wirtschaftsführern und Entscheidern wissen wir genau, was der Markt jetzt braucht. Jetzt suchen wir Menschen, mit denen wir diese Vision gemeinsam umsetzen und stellen dafür nicht nur die modernsten Tools, sondern auch unlimitiert Tokens bereit. Wenn du also Entwickler bist oder jemanden kennst, auf den diese Kriterien zutreffen, dann nutze jetzt die Chance und bewirb dich unter dem Link in der Videobeschreibung oder direkt über everlastkarriere.de. Und jetzt zurück ins Video. Wie ist das bei den heutigen humanoiden Robotern? Also wir sprechen und haben hier auch auf dem Kanal immer wieder über VLAs beispielsweise gesprochen, aber das betrifft ja primär die Aufgabenebene. Wie ist das in Bezug auf Navigation und die Raumwahrnehmung? Also bei Unitree weiß ich zum Beispiel, dass sie mit LiDAR auch arbeiten. Aber wie ist hier der aktuelle Stand? Kannst du uns da einen Einblick geben? Also inwieweit findet das aktuell noch Verwendung und wo stehen wir heute?
Also wenn man wirklich robuste Navigation machen will, also dass der Roboter, dass man dem zuverlässig sagen kann, wo er hingehen soll, dann ist da heute auch das auch immer noch der Stand der Technik, diese probabilistischen Verfahren. Also für die Navigation ist es tatsächlich so, dass das immer noch das beste und genaueste Verfahren und auch das zuverlässigste Verfahren ist. Die Stärken dieser VLAs kommen dann rein, wenn es um Semantik, also Bedeutung geht. Wir haben damals ja mit Abstandssensoren gemessen oder gearbeitet und die liefern im Prinzip Abstände und damit Geometrie. Für uns war es also damals sehr schwierig, Semantik mit reinzubringen. Also Rhino wusste beispielsweise kannte nur die Position der Ausstellungsstücke. Der hat tatsächlich das Ausstellungsstück nie wahrgenommen, weil wir das, außer dass er es mit seinen Kameras ins Internet übertragen hat. Aber diese heutigen Vision Language Action Modelle, die sind eben halt in der Lage, diese Semantik deutlich besser zu nutzen und denen kann man dann auch sprachliche Instruktionen geben, der Form gehe zu diesem Ausstellungsstück XY und dann hat man die Chance, dass er das eben halt auch ausführt. Allerdings deutlich langsamer, als man das jetzt auf der Basis von so einer geometrischen Variante machen kann, wie wir die damals entwickelt haben. Das ist im Prinzip im Moment noch ein wichtiges Forschungsthema, wie man mit diesen neuen KI-Methoden diese Effizienz hinbekommt, die man eben halt bei den aktuellen Logistiksystemen oder auch selbstfahrenden Autos tatsächlich bekommt.
Ja, da habe ich gleich nochmal einige Fragen zu. Jetzt interessiert mich zunächst nochmal so deine persönliche Einordnung der letzten Jahrzehnte, weil du hast jetzt verschiedenste Paradigmen im Bereich AI und Robotik hautnah miterlebt. Also wie nimmst du die aktuelle Entwicklung wahr? Das, was die meisten natürlich von uns wahrnehmen, die etwas, also deutlich später in das Feld jetzt gekommen sind, federführend durch natürlich den ChatGPT-Moment Ende 2022 für die meisten. Wie nimmst du die aktuellen Entwicklungen wahr? Also ist es auch für dich so, dass du sagst, okay, es geht gerade schneller als die vergangenen Jahrzehnte? Sagst du eigentlich, ja, ist es einfach nur die logische Weiterentwicklung von all dem, woran wir eh schon seit Jahrzehnten forschen? Oder wie ist deine aktuelle Wahrnehmung der Entwicklungsgeschwindigkeit, vor allem im Bereich AI und Robotik?
Also erstmal glaube ich, dass wir im Moment an einem wirklichen Turning Point sind, wie man das so schön sagt. Also das ganze Thema generative KI ermöglicht vollständig neue Möglichkeiten. Insbesondere deswegen, weil es uns erstmals gelingt, Semantik in einer bisher nie dagewesenen Robustheit zu bekommen. Wir hatten zwar auch schon mit den Deep Learning-Verfahren, so um die 2009, 2010, den Weg hin zu mehr Interpretation oder zu besseren Interpretationen, zu besserem Verständnis der Welt. Ja, also für selbstfahrende Autos braucht man beispielsweise das, was man so semantische Segmentierung nennt. Man will halt wissen, was ist was in der Szene. Und dann, das ist etwas, was diese neuronalen Netze extrem gut können. Ich kann denen dann also beispielsweise Fußgänger mir automatisch markieren lassen in Bildern oder Straße, Bürgersteige, Vegetation und solche Dinge. Das hat man alles so um die 2010 gemacht. Das hat einen großen Sprung bedeutet nach vorne. Aber jetzt vor ein paar Jahren mit dem Aufkommen dieser generativen KI-Systeme hat man nochmal einen Schritt weiter machen gehen können, weil eben halt das ohne zusätzliches Training passieren kann. Also ich kann heutzutage eine generative KI fragen, was er denn in diesem Bild sieht, und dann bekomme ich ihm halt auch Dinge genannt, die eben halt, oder fast alle Dinge, die da relevant sein können, oder sehr viele Dinge, ohne dass ich das tatsächlich vorher trainieren muss. Extremer Sprung nach vorne, was das angeht, und das ist natürlich super nützlich für Haushaltsroboter beispielsweise. Ja, also die, sagen wir mal, der Verkehr ist doch einigermaßen strukturiert, und da kann ich so ein bisschen angeben, worum es alles geht und auch möglicherweise, wie ich damit umzugehen habe. Aber die Wohnungen der Leute, ich glaube, da kann man so alle Vielfalt erkennen, die man sich erdenken kann. Und dafür ist es generative KI ein extrem gutes Werkzeug.
Kannst du das nochmal näher erläutern, also wobei genau die generative KI hier wirklich hilft? Du hast ja gerade eben auch gesagt, die Semantik eröffnet jetzt zahlreiche neue Möglichkeiten. Also was genau beflügelt generative KI, wenn wir jetzt an Robotik oder auch an den Haushaltsroboter denken?
Wie ich bereits eben erwähnt habe, wenn ich jetzt einen Haushaltsroboter bauen wollte ohne generative KI, also ich müsste jetzt noch auf tiefe Netzwerke zurückgreifen, dann müsste ich für jedes Objekt, das der Roboter handhaben soll, müsste ich ein spezielles Netzwerk trainieren, oder ich müsste ein Netzwerk trainieren, das mit all den Objekten umgehen kann, mit denen der Roboter zu tun haben soll. Das heißt, es ist extrem schwierig, solche Systeme zu bauen, die Dinge sehen, die Roboter zu bauen, die Dinge sehen, die sie noch nie gesehen haben. Neue Spielzeuge, neues Geschirr, ja, und das sind alles so Probleme, denen wir ausgesetzt waren, wenn es darum ging, eben halt mit dieser Technik tiefe Netzwerke alleine robuste Roboter zu bauen. Und heutzutage ist das, wir nennen das so Zero Shot. Also diese Systeme können Objekte erkennen, weil sie eben halt trainiert worden sind auf der kompletten internetzugänglichen Internetbasis in der Regel. Haben die eigentlich fast alles gesehen, was es so gibt. Und dann gibt es ja auch noch diese sogenannte, wir nennen das Cross-Modal Inference, also dass die über die unterschiedlichen Modalitäten hinweg Inferenzen treiben können, also auch über die Sprache hinweg beispielsweise unterschiedliche Objekte erkennen, auch die sie noch nie gesehen haben. Und das ist ein enormer Fortschritt. Also es eröffnet sich damit die Möglichkeit, in Anwendungsbereiche zu gehen, in denen Roboter Objekten ausgesetzt sind, die sie halt nie gesehen haben und ohne, dass sie dafür trainiert werden müssen.
Ja, wenn man jetzt heute an KI-Modelle und Foundation Models denkt, dann denken die meisten ja an GPT, an Gemini-Modelle und so weiter. Du hast ja gerade eben gesagt und sagst auch immer wieder Robotic Foundation Models. Das ist der nächste Durchbruch. Was ist genau der Unterschied zwischen einem LLM und einem Robotic Foundation Model?
So ein Sprachmodell, das generiert Text aus Text. Ja, und also wenn man so will, es plappert nur. Und das ist ja schon mal gut, denn es kann uns irgendwie sagen, wie etwas gemacht werden soll. Aber dann gibt es natürlich noch diese Vision-Language-Modelle, denen können wir ein Bild geben und kommen Sprache raus. Wir können auch Sprache reingeben und kommen ein Bild raus. Ja, und es gibt auch Modelle, die ein Bild hernehmen und ein Bild neu generieren, was dann sagt, wie die Welt dann aussehen wird im Anschluss. Aber was die Modelle alle nicht können, ist, wie wir die Welt manipulieren müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also die haben alle nicht mit der Welt tatsächlich interagiert. Das nennen wir Verkörperung oder Englisch Embodiment. Deswegen spricht man auch so von Embodied AI heutzutage. Wir wollen also Modelle bauen, die das Embodiment haben, die also mit der Welt tatsächlich auch physikalisch interagieren können. Und da gehören andere Dinge noch dazu. Also man braucht zum Beispiel den Tastsinn. Wir müssen also Sense of Touch haben. Wir müssen in der Lage sein, zu wissen, wie sich etwas anfühlt. Wir müssen wissen, welche Kräfte wir ausüben müssen. Oder wenn wir an den Humanoiden denken, dann brauchen wir auch sowas wie Impedanz. Also wir müssen irgendwie regeln können, die Steifheit des Systems regeln können, um beispielsweise, wenn der Roboter eine Tür öffnen soll, dass er die Türklinke runterdrückt und dann vielleicht sein Gewicht benutzt, nach vorne sich zu lehnen und die Tür damit zu öffnen. Und das sind Dinge, die haben diese Modelle alle nicht gelernt. Ja, und dafür muss man letztendlich von den Robotern mit den Robotern selber aufnehmen. Deswegen gibt es jetzt ganz viele Firmen, die so teleoperierte Roboter benutzen, um Robotikdaten zu sammeln. Und Wir brauchen also, wenn wir wirklich so eine Embodied AI schaffen wollen, dann müssen wir in der Lage sein, die von Robotern mit Daten zu lernen und auch möglicherweise dann die Aktionen noch lernen, Kräfte, die ausgeübt wurden, um eine bestimmte Aktion zu erreichen.
Kannst du noch mal ein konkretes Beispiel dazu geben, wieso das eigentlich so ein großes Problem ist? Also du hast jetzt gerade schon eben erläutert, was ein Roboter können muss, was er braucht, über das einfache Plappern eines LLMs hinweg. Aber kannst du das noch mal an einem Beispiel veranschaulichen? Also wieso das eigentlich problematisch ist, wieso der Roboter eigentlich nicht handlungsfähig ist, wenn er nur das LLM hätte? Also dass man mal versteht, was die konkreten Implikationen davon sind.
Ja, also zum Beispiel, wir haben neulich irgendwie so ein Projekt gemacht, wo wir versucht haben, Dinge so zu greifen, wie Menschen die greifen würden. Ja, also stell dir vor, du sitzt vor einer Vase mit Blumen und du sollst jetzt diese Vase von dem Tisch irgendwo anders hinräumen. Da ist die Frage, wo fasst man das jetzt an? Ja. Und natürlich könnte man auch einen LLM fragen, weil das LLM das möglicherweise weiß. Aber wir wissen es auch, ohne dass wir das LLM jetzt fragen. Wir haben sozusagen mit dieser Welt interagiert. Wir wissen, dass wir das nicht an den Blüten anfassen, weil wir damit die Blumen aus der Vase rausziehen würden oder aus dem Topf, sondern wir wissen, dass wir den Topf anfassen. Und all solche Dinge, wir wissen auch, welche Kraft wir ausüben müssen, dass der Topf anschließend in unserer Hand bleibt. Natürlich justieren wir das auch immer noch mal nach, aber allein die Tatsache, dass wir fester zugreifen müssen, wenn wir merken, die Vase ist zu schwer, die rutscht uns aus den Händen, das ist auch zum Beispiel jetzt so ein Embodiment, dass wir sozusagen merken, dass wenn wir fester zugreifen, dass dann die Tasse nicht mehr durch die Hände oder die Vase nicht mehr durch die Hände rutscht. Das sind Dinge, die könnte vielleicht ein LLM sagen, aber was es tatsächlich für Kräfte sind, welche Kraft wir tatsächlich ausüben müssen und wie sich das dann anfühlt, wenn es nicht mehr rutscht, das ist etwas, was das LLM natürlich nicht weiß, weil es auch nicht weiß, was das für Sensoren sind und wie das Bild oder wie die Daten dieser Sensoren dann aussehen. Und das macht es so wichtig, diese Sensordaten beispielsweise mit aufzunehmen. Ja. Und das Hauptproblem dabei ist natürlich, dass wir solche Daten fast gar nicht haben im Moment und wir auch nicht wissen, ob wir so etwas erreichen können wie die Daten, Robotikdaten im Umfang eines Internets tatsächlich zusammen.
Ja, also zum Thema Daten, da habe ich gleich noch mal einige Fragen. Vorher noch mal zum Thema Weltverständnis, weil du ja sagst, das ist ja im Kern das Problem. Und jetzt gibt es ja einige Überlegungen wie World Models. Wir haben über VLAs gesprochen. Kannst du noch mal einen Überblick darüber geben, also welche Arten von Robotic Foundation Models es überhaupt gibt? Weil die meisten haben jetzt wahrscheinlich schon mal von VLAs gehört, vielleicht nur von World Models, aber dass man das mal versteht. Also welche Arten von Robotic Foundation Models gibt es und welche sind auch aus deiner persönlichen Sicht am vielversprechendsten und am spannendsten?
Also im Moment sind die meisten VLAs tatsächlich rein positionsgesteuert. Man versucht also den Endeffektor von dem Roboter zu steuern, so dass eine bestimmte Aufgabe erledigt werden kann. Also dass der beispielsweise ein Objekt greifen kann, was auf einem Tisch liegt. Das ist etwas, wo die sehr, sehr lange dran trainiert werden. Es gibt auch andere, die andere Anwendungen im Sinn haben, wie beispielsweise Wäschefalten. Aber am Ende ist das alles relativ ähnlich. Aber es basiert im Wesentlichen auf Positionsdaten. Also man steuert den Roboter dann weiter nach vorne, hoch, runter, in diesen Kategorien. Und es gibt sehr, sehr wenig Modelle, die tatsächlich Kräfte oder diesen Sense of Touch mit benutzen, um tatsächlich das zu erreichen. Also beispielsweise dann Objekte zu greifen und die Informationen von den Berührungssensoren mit zu benutzen, um die Stärke des Griffs tatsächlich anzusteuern oder zu kontrollieren. Und das ist etwas, was es heute fast gar nicht gibt. Unter anderem auch deswegen, weil diese Sensoren sehr, sehr neu sind, an denen da jetzt gearbeitet wird, die jetzt vor kurzem entwickelt wurden und darüber hinaus auch natürlich noch gar nicht so langlebig und weil es wahrscheinlich einige Roboterleben kosten wird, bis man die Daten dafür hat, so ein Modell tatsächlich vernünftig zu trainieren.
Wie heißen diese Modelle? Also sind das dann einfach Arten von VLAs oder gibt es da nochmal einen speziellen Namen für?
Das sind, man nennt das auch, also eigentlich müsste man mehr Buchstaben einführen. Also Vision, V steht für Vision, L steht für Language, A steht für Action. Und dann müsste man wahrscheinlich noch einen Touch, also ein T, da bräuchte man noch einen Force. Und dann müsste man dann wahrscheinlich auch noch ein I da reinbauen für Impedance. Also deswegen spricht man eigentlich davon, solche multimodalen Modelle zu bauen. Also Modelle, in denen sehr viele Informationen unterschiedlicher Modalitäten, Sensoren, mit einfließen können, um eben halt dann eine vernünftige Aktion am Ende zu generieren.
Wenn du hier zuschaust, dann weißt du bereits, wie wertvoll es ist, immer am Puls der aktuellen Entwicklungen, KI-News, Updates und Trends zu sein. Das Problem ist jedoch, dass den meisten im Tagesgeschäft schlicht die Zeit fehlt. Viele schaffen es gar nicht, jedes dieser Videos zu schauen. Und die allerwenigsten haben wirklich so ein großartiges Rechercheteam im Hintergrund wie ich, welches den ganzen Tag nichts anderes tut, als die wichtigsten Updates herauszufiltern. Genau aus diesem Grund haben wir schon vor über einem Jahr den kostenfreien Everlast AI WhatsApp-Kanal ins Leben berufen. Dort erhältst du zu 100% kostenfrei jeden Tag die Updates aus den Bereichen KI, Robotik und Zukunft, die bereits heute darüber entscheiden, was morgen Realität ist. Über everlastwhatsapp.de kannst du jetzt kostenfrei, anonym und ohne Anmeldung beitreten. Also gehe jetzt einfach auf everlastwhatsapp.de oder suche einfach in deinen WhatsApp-Kanälen nach Everlast AI und tritt kostenfrei der Community bei für tägliche Updates direkt auf dein Handy und damit zurück ins Video. Du hattest vorhin noch was Spannendes gesagt in Bezug auf die Cross-Model Inference, und zwar sagtest du, dass die Modelle auch über Sprache Objekte erkennen können. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist es wirklich banal, dass ich dem Roboter im Zweifel sage, hey, pass auf, da steht was im Weg, und oder was genau ist damit gemeint, dass auch über Sprachobjekte erkannt werden können?
Ja, ich habe dann vor 2 Jahren einen ganz tollen Vortrag von einem Kollegen aus Singapur gehört, der ein Experiment gemacht hat, bei dem er einen Roboter vor 2 Avocados gesetzt hat. Der Roboter hatte im Leben noch keine Avocado gesehen und hat ihm gesagt, kannst du mir bitte die reifere von beiden geben? Und der Roboter war aber trainiert mit unterschiedlichen Objekten und hatte auch diesen so ein Berührungssensor, mit dem er also auch die Stärke seines Griffs dann auch messen konnte und auch wie sich das Objekt verformt. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Language-Modell fragt, ja, was unterscheidet eine reife Avocado von einer nicht reifen Avocado, dann sagt das Sprachmodell, die reifere Avocado ist weicher. Und das ist diese crossmodale Inferenz, die man guten Foundation-Modellen irgendwie zurechnet. Ja, und das ist das, was wir also auch brauchen, wenn wir beispielsweise kochen oder so, oder wenn wir einen Teig zubereiten. Ja, die Beschreibung ist in Text, aber wir können es dann inferieren, wie sozusagen die Welt aussieht, wenn die Butter goldbraun angebraten ist. Ja, das ist und das ist das, was wir brauchen, um am Ende Roboter leicht instruieren zu können. Und ja, wir wollen ja nicht hergehen und den alles vorprogrammieren, sondern wir wollen die sozusagen über Sprache steuern können und denen sagen, sollen eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Und das ist das, was dann eben halt das Embodiment ausmacht, dass die hinterher tatsächlich sozusagen über die Sprache auch instruiert werden können, bestimmte Tätigkeiten auszuführen.
Ja, das ist sehr interessant. Und die große Frage, die sich ja immer stellt, um weiteren Fortschritt zu beschleunigen, was ist der größte Flaschenhals, an dem gearbeitet werden muss? Und oft heißt es ja, du hast es gerade auch schon immer wieder erwähnt, zum Beispiel, dass uns noch diese Sense-of-Touch-Daten fehlen, dass eben Daten gerade tatsächlich der größte Flaschenhals sind. Deswegen baut man ja unter anderem jetzt an der TU München das Robo-Gym dahingehend auf. Was ist aus deiner Perspektive der größte Flaschenhals für Robotic Foundation Models? Also sind das wirklich die Daten, oder?
Ja, ich glaube, es sind die Daten und natürlich also die kommen ja nicht von alleine, die Daten. Ja. Wir müssen uns eben halt irgendeine Strategie überlegen, wie man diese Daten vernünftig sammeln kann. Ich würde mir wünschen, dass ich würde hoffen, dass das anders funktioniert, als das im Moment oder die Firmen gemacht haben, die Self-Driving Cars bauen, also die Daten alle für sich selber sammeln. Aufgrund der Tatsache, dass wir so viele Daten brauchen und dass es so schwer ist, die herzubekommen, ist es wahrscheinlich vernünftiger, sich irgendwie gemeinsam aufzustellen und so ein Ökosystem zu bauen von sozusagen Robotern, die alle beitragen zu dieser Datensammlung. Und Es ist, was meine, idealerweise würde das so funktionieren, wie das die Mobiltelefonfirmen auch machen, die aus der Benutzung ihrer Geräte durch die User Daten sammeln darüber, wie sie Daten sammeln, die sie anschließend benutzen können, um ihre Telefone und auch die Services besser zu machen. Also, ja, nehmen wir mal allein die Navigation, von dem man mit Mobiltelefonen macht, die wird letztendlich dadurch besser, dass sich viele Mobiltelefone in der Welt bewegen und ihre Bewegungsdaten übermitteln. Und damit kann man dann beispielsweise Staus vorhersagen und all solche Dinge. Und das Gleiche könnte man auch mit Robotern machen. Wenn die alle ihre Daten immer sozusagen übermitteln, dann könnten eigentlich alle Roboter daraus lernen oder die nächste Generation tatsächlich besser werden als die vorher.
Ja, das ist sehr interessant. Da hatte ich auch neulich mit dem Professor Alexander König darüber gesprochen, dass dieses kollektive Lernen im Wesentlichen ja auch ein essentieller Vorteil von Robotern gegenüber dem Menschen ist. Kannst du das näher erläutern, wie das funktioniert? Also, dass wenn jetzt ein Roboter eine neue Fähigkeit erlernt, dass dann auch alle anderen im Ökosystem davon profitieren und die Fähigkeit auch beherrschen?
Also zunächst, glaube ich, wäre es erstmal überhaupt wichtig, die Daten zu übermitteln. Denn dann kann man beispielsweise auch wieder so ein VL sonst was A-Modell tatsächlich dann trainieren, weil ich dann einfach weiß, wenn ich diese Daten-Tokens habe, was ist dann die Aktion, die ich generiere oder die generiert wird, um erfolgreich zu sein oder auch unerfolgreich. Ne? Dann kann ich daraus eben halt bessere Modelle trainieren. Das ist die Hoffnung. Und wenn man idealerweise, das ist ja auch etwas, woran wir arbeiten, ist das nicht nur abgestimmt auf einen einzelnen Roboter, sondern diese Modelle sind auch in der Lage, das über die unterschiedlichen Verkörperungen oder Embodiments dieser Roboter zu machen. Also ich kann dann das gleiche Foundation Model nehmen, um eine Drohne zu steuern, wie auch einen Vierbeiner auf dem Boden oder vielleicht sogar auch einen Self-Driving Car. Das wäre das am Ende das Idealbild. Dann bräuchte man nur ein großes Modell, mit dem man sozusagen alles erschlagen kann.
Ja, was ist deine Meinung dazu? Weil du ja auch sagst, also wenn die Daten wirklich der größte Flaschenhals sind und jetzt baut man in China unter anderem große Roboter-Trainingscenter, unter anderem an der TU München habe ich angesprochen, baut man solche Trainingscenter und das ist ja eigentlich schon Wahnsinn, ja, also dass man jetzt diese riesen Trainingsfarmen baut. Und dann gibt es natürlich weitere Ansätze und zwar das Trainieren über virtuelle und simulierte Trainingsumgebungen. Was ist deine Meinung dazu? Also kann das mithalten mit reale Weltdaten oder reicht es nicht?
Also erstmal glaube ich, dass das gut ist, dass es diese Trainingscenter gibt, dass es auch wichtig ist, dass wir die haben. Mein Wunsch wäre, dass die sich auch zusammenschließen und ihre Daten zur Verfügung stellen, damit wir tatsächlich auch möglichst schnell Fortschritt machen. Und dann glaube ich auch, dass Simulation durchaus helfen kann. Es gibt da natürlich immer diese sogenannte Sim-to-Real-Gap, also der Unterschied zwischen der simulierten und der echten Welt. Das macht es dann schon problematisch. Also visuell sind wir da mittlerweile extrem gut, was Simulationen angeht, aber natürlich bei anderen Dingen gibt es da Dynamiken, Kollisionen, Reibung oder auch diese Tastsinn, sind die Simulationen noch in den Anfängen, in den Kinderschuhen. Und da ist dann dieses Sim-to-Real-Gap tatsächlich deutlich größer. Und ja, das ist etwas, ich glaube, wir werden um Simulationen sehr, sehr lange nicht herumkommen. Aber ich habe auch so ein bisschen so ich tendiere manchmal dazu zu sagen, wenn wir den perfekten Simulator haben, dann haben wir das Problem eigentlich gelöst. Denn dann wissen wir, wie die Welt sich anfühlt, wie die Welt reagiert. Also das ist ja auch etwas, was ein Simulator können muss. Er muss sozusagen vorhersagen, was in der Welt passieren wird, wenn ich eine bestimmte Aktion mache. Und wenn ich das sehr gut kann, dann habe ich eigentlich das Aktionsmodell schon gelöst, weil ich dann eben, wenn ich da zu 100% vorhersagen kann, was in der Welt passieren würde in der Simulation, dann habe ich eigentlich mein Aktionsmodell schon längst gelernt. Also es ist ebenso schwierig, einen perfekten Simulator zu bauen, wie das Problem selbst zu lösen.
Gibt es da schon Ansätze, bei denen Unternehmen wohlmöglich schon auf dem richtigen Weg sind oder aus deiner Perspektive führend sind? Also Nvidia macht ja viel zum Beispiel in diesem Bereich. Gibt es da etwas, was du als gewinnbringend aktuell siehst oder ist da eigentlich noch niemand auf dem Level, das es eigentlich bräuchte.
Nein, also Nvidia ist natürlich mit marktführend, wobei die Simulationen da auch natürlich nicht perfekt sind. Sie sind natürlich auch daran interessiert, ihre Hardware zu verkaufen. Deswegen stellen sie auch sehr gute Simulatoren zur Verfügung. Die sind sicherlich ganz vorne mit dabei in dieser Sache. Und ja, ich glaube, alles, was da ist, hilft. Und allerdings, wie gesagt, wenn wir wirklich den schnellsten Erfolg haben wollen, dann müssen wir das gemeinsam tun.
Die Kernfrage, die sich natürlich die meisten da draußen stellen, ist jetzt erstmal, wo sehen wir denn humanoide Roboter speziell jetzt als erstes? Also was sind tatsächlich die besten Einsatzgebiete? Und ich hatte neulich mit einem Robotiker gesprochen, der sagte, die Haushaltsroboter, die wird man wahrscheinlich nur vor diesem Hintergrund einführen, und zwar um Daten zu sammeln in den Haushalten und nicht, weil sie tatsächlich schon wirklich gewinnbringend funktionieren im Haushalt. Was ist deine Meinung zu dieser These und was siehst du als die gewinnbringendsten Einsatzgebiete für die nächsten Jahre von humanoiden Robotern, also von Pflege, Industrie, Haushalt und so weiter?
Ich glaube, dass wir im Haushalt noch relativ weit weg sind von Robotern insgesamt. Aber wir es im Haushalt auch sehr viel mit Flüssigkeiten zu tun haben und Elektronik und Flüssigkeiten passen nicht gut zusammen. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Ich glaube, dass kontrolliertere Umgebungen wie beispielsweise das industrielle Umfeld deutlich besser geeignet ist, solche humanoiden Roboter einzuführen. Und da sehe ich durchaus auch Potenzial. Wir haben ist ja mit dieser fast bei uns noch nicht so stark, aber in China mit dieser inversen Alterspyramide zu tun. Die Überalterung der Bevölkerung, die wird halt bei denen dramatisch zunehmen. Und die wissen halt auch schon nicht mehr, wo sie in Zukunft ihre Arbeiter herbekommen sollen. Und deswegen setzen die auf humanoide Roboter. Und der Hoffnung, dass mit denen eben halt in der Zukunft Manipulationsaufgaben besser durchgeführt werden können. Da gehe ich ziemlich fest davon aus, dass sowas kommen wird. Wir haben auch bei selbstfahrenden Autos hat es auch ein bisschen länger gedauert, als es ursprünglich versprochen war, aber wir haben sie jetzt und ja, das wird eben halt dann auch bei den Humanoiden, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, so kommen, auch wenn es eine echte Herausforderung ist. Und wenn man sich anschaut, wie viel diese Firmen haben investieren müssen in selbstfahrende Autos, dann ist das, glaube ich, so eine ähnliche Hausnummer, die man auch bei den Humanoiden erwarten kann.
Wie siehst du das im Hinblick auf die Sicherheit? Ich hatte nämlich auch hier mit dem Sebastian Thun schon ein paar Mal gesprochen und er sagte, dem habe ich natürlich gefragt, wieso hat das so lange gedauert und dauert das auch immer noch, zumindest in Europa? Und er sagt, es scheitert im Kern an diesen letzten 0,01% Sicherheit, die halt unverzichtbar sind, wenn man halt autonome Fahrzeuge wirklich ausrollt. Ich meine, man sieht es ja jetzt in San Francisco und USA, überall wird es ausgerollt. Demnach stellt sich natürlich die Frage, woran scheitert es noch hierzulande? Also ist es rein regulatorisch oder gibt es da noch etwas aus deiner Perspektive bei autonomen Fahrzeugen, was noch gelöst werden muss? Oder sind wir technisch eigentlich durch und jetzt ist es im Wesentlichen nur noch eine regulatorische Frage?
Ich glaube, dass wir einigermaßen weit sind bei den selbstfahrenden Autos. Ich habe das jetzt nicht ganz im Blick, wie beispielsweise wetterabhängig diese Fahrzeuge sind. Also San Francisco ist da relativ genügsam oder andere Städte, in denen die herumfahren. Da ist das Wetter noch einigermaßen gut in den meisten Fällen. Also Regen, Nebel, das sind schon, oder Schnee, das sind schon sehr komplizierte Umgebungen oder ja, Wetterbedingungen. Und da kann es durchaus sein, dass es da noch wirklich Potenzial gibt. Bei den Humanoiden oder überhaupt Haushalts- oder Industrierobotern, dieses Thema Embodied Robots, sehe ich die Sache so ein bisschen anders. Da ist das Gefährdungspotenzial deutlich geringer als bei selbstfahrenden Autos. Allerdings sind natürlich die Aufgaben, dadurch, dass es weniger strukturiert ist, deutlich herausfordernder, da also eine Plattform zu bauen, die eine wirklich ein breites Anwendungsspektrum hat und die wirklich sehr weit angewendet werden kann, in unterschiedlichsten Montageprozessen etc., ist, glaube ich, eine sehr starke Herausforderung. Und natürlich gibt es auch da diese regulatorischen Probleme. Also insbesondere, wenn man jetzt in den Haushalt geht, dann wird das mit den Datensammeln schon wieder nicht mehr so einfach, denn ich kann jetzt nicht einfach die Kamera von jedem zu Hause irgendwo in so eine Datenbank packen, in der dann alle Roboter lernen. Das kann man sich ganz leicht vorstellen, dass das auch nicht unbedingt jeder möchte, ja, dass seine Bilder von zu Hause übermittelt werden ins Internet und so. Das sind sicherlich Herausforderungen und das Gleiche kann auch mit industriellen Prozessen für industrielle Prozesse gelten, weil es da eben halt auch Geheimhaltungsfragen gibt, wie werden Dinge hergestellt. Also es ist ja dann tatsächlich auch so diese Intellectual Property von den Firmen, die dann geschützt werden muss. Und das wird es nicht einfacher machen, aber ja.
In Bezug auf die Sicherheit, du hast dieses ArcMax-Problem beschrieben als tödlichen Geburtsfehler für der modernen KI für die Robotik. Kannst du das näher erklären? Was genau hat es mit diesem Problem auf sich?
Ja, es ist so, dass wir in der Robotik eigentlich, oder wenn immer wir sagen, eine Schätzung machen wollen, also wie die Welt beispielsweise aussieht oder welchen Zustand das System im Moment hat, dann sind viele Menschen immer daran interessiert, tatsächlich die beste Schätzung zu bekommen. Also sozusagen, was ist jetzt das wahrscheinlichste Resultat einer Serie von Messungen? Das kann hilfreich sein in vielen Fällen, aber manchmal will man eben halt auch die Unsicherheit tatsächlich berücksichtigen. Also nehmen wir das mal so, wenn Sie heutzutage ChatGPT fragen nach irgendetwas, also soll Ihnen irgendein Bild analysieren. Also beispielsweise habe ich das neulich gemacht, da war die Garagentorsteuerung von meinem Nachbar defekt, stand aber kein Typenschild mehr drauf. Da haben wir ein Bild von der Platine genommen, hat ChatGPT gefragt, welches Gerät ist das? Und der hat uns dann tatsächlich einen Modellnamen gesagt, das ist der GPT, hat aber nicht gesagt, wie wahrscheinlich das ist. Und das ist so ein generelles Problem, was wir immer noch haben in der KI, dass wir eine Aussage bekommen, ohne dass die KI uns halt sagt, wie wahrscheinlich das denn jetzt richtig oder falsch ist. Für mich als jemand, der aus dieser probabilistischen Welt kommt, ist das natürlich problematisch, weil wenn das System jetzt vollständig unsicher ist darüber, ob das die richtige Aussage ist, dann würde ich das ja anders verwenden, als wenn es mir sagt, das ist mit 99,999% diese Platine. Ja, dann könnte ich ganz anders damit umgehen. Und das ist etwas, was heutzutage diese KI-Systeme nicht sonderlich gut kennen können. Ja, also generative KI-Systeme, klar kann man die fragen, wie sicher bist du dir? Und dann gibt man meist, ja, da plappern sie dann wirklich irgendeine Zahl heraus, ohne dass das wirklich etwas zu tun hat mit dieser Introspektion, ja, dass die eben halt das tatsächlich verstehen und auch erkennen, wie unsicher sie eigentlich sind in dieser Aussage.
Ja, und in der Robotik ist das Problem jetzt natürlich deutlich pikanter, weil der Roboter ja danach dann tatsächlich auch eine Aktion ausführt, nicht so wie ChatGPT im Zweifel in der Bildanalyse. Das ist ja verhältnismäßig noch harmlos im Vergleich zu einem Roboter. Hast du ein Beispiel dafür, also in welcher Situation das dann tatsächlich problematisch ist, dieses ArcMax-Problem, also dass man sich einfach für die höchste Wahrscheinlichkeit entscheidet?
Also angenommen, ich würde jetzt dann hingehen und schauen, wo ich diese Platine tatsächlich bestellen kann, die ja möglicherweise nur kein Typenschild mehr drauf hat oder was auch immer. Dann würde ich, jetzt kann man sich überlegen, wenn jemand die Platine, nehmen wir mal an, die kostet 100 €, bestelle ich die jetzt aufgrund der Aussage von ChatGPT oder nicht? Ja, und das kann natürlich dann, das ist dann immer so eine Risikoabschätzung. Das Gleiche würde man auch würde ein Roboter auch machen. Also wenn der jetzt irgendwie selbstfahrendes Auto, ja, dann fliegt so eine Tüte über die Straße. Ja, kann ich da drüber fahren oder kann ich da nicht drüber fahren? Und das ist, oder so ein Pappkarton auf der Straße, kann ich da drüber fahren oder kann ich da nicht drüber fahren? Das ist eine Entscheidung, die so ein KI-System fällen muss. Und da ist es gut, wenn man Wahrscheinlichkeiten hat und auch eine Statistik. Ja, man sagt, wenn die, was weiß ich, sehr leicht über den Boden fliegt, ist da mit geringer Wahrscheinlichkeit was drin. Dann kann ich ja tatsächlich auch drüber fahren. Wenn die aber trotz Wind nicht wegfliegt, dann ist da wahrscheinlich irgendwie was Schwereres drin und dann ist es möglicherweise nicht so gut, da drüber zu fahren. Das sind so Dinge, wo Wahrscheinlichkeiten wirklich hilfreich sind.
Wie sieht das eigentlich aus bei den Robotic Foundation Models in Bezug auf das Ökosystem? Ich weiß zum Beispiel von Figure aus den USA, die haben ja dieses Helix VLA und Unitree hat proprietäre Modelle. Also sind das wirklich proprietäre Modelle, so wie wir das auch kennen von den großen Large-Language-Modellen. Aber jetzt wissen wir aus dem Kontext auch, es gibt auch Open Weights und Open Source Modelle. Wie sieht das Ökosystem hier aus? Also gibt es auch sowas wie Open Source VLAs oder sind das aktuell wirklich proprietäre Modelle rein von den Robotikunternehmen selbst oder wie sieht das Ökosystem hier aktuell aus?
Ja, also es gibt schon Modelle, die zur Verfügung gestellt werden, mit denen man dann auch so ein Feintuning machen kann. Die kommen teilweise auch, auch von Firmen. Da gibt es also einige, die man benutzen kann. Im Moment ist das Einzige, was man mit denen tatsächlich machen kann, auch so eine Art Feintuning. Das heißt, ich nehme ein existierendes Modell und ich trainiere das jetzt nochmal nach auf meinen speziellen Daten, um das auf diesen Daten dann robuster zu machen. Viel mehr können Forscher heutzutage fast gar nicht machen, weil sie einfach die Rechenressourcen nicht zur Verfügung haben, um so ein Modell tatsächlich von Null auf zu rechnen. Das ist etwas, was eine extreme Herausforderung ist und was aus meiner Sicht eben halt auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir das können. Und deswegen arbeiten wir ja jetzt hier auch in Bayern daran zu versuchen, die Basis für das Rechnen eigener Basismodelle tatsächlich zu schaffen.
Das wäre jetzt nämlich auch genau meine Frage gewesen, weil du diese Initiative, die Bayerische KI-Basismodell-Initiative, verantwortest. Ihr habt 54,5 Millionen Euro erhalten vom Freistaat. Worin genau wird investiert? Also geht es hier tatsächlich schon um das Rechnen von tatsächlichen Robotic Foundation Models oder reicht das nicht im Ansatz aus? Und wie du sagst, es muss erstmal die Grundlage geschaffen werden. Also was genau baut ihr hier und was ist das Ziel damit?
Also wir werden da investieren hauptsächlich erstmal in Hardware. Wir werden insgesamt am Ende über 2000 GPUs zur Verfügung haben. Das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer, mit denen man tatsächlich auch schon mal was rechnen kann. Da haben wir jetzt so zwei Schwerpunkte. Das eine ist Health. Da wird also versucht, aus Gesundheitsdaten und medizinischen Daten tatsächlich so ein medizinisches Basismodell zu rechnen für unterschiedliche Anwendungen, Krebsdiagnose, solche Dinge in eben halt diesem Medizinsektor. Und das zweite ist tatsächlich Robotik, wo wir also ein multimodales Modell auf einer Menge von 100 Robotern, da auch in München, die sind da auch mit dran beteiligt, dann trainieren wollen, bei denen dann eben halt unterschiedliche Modalitäten zum Tragen kommen. Also Bilder, Sprache oder Texte, dann Sound, dann Kräfte, Sense of Touch und so weiter. Das sind alles Dinge, die da mit reingehen wollen. Da wollen wir halt einfach auch mal zeigen, dass man mit so einem Modell tatsächlich, mit so einem multimodalen Modell in der Robotik dann tatsächlich auch einen Schritt weiter kommt als die existierenden Modelle.
Wie stehen wir denn hier aus deiner Perspektive nüchtern betrachtet in Deutschland wirklich da? Denn du warst ja früh schon in den USA, du bist selbst immer wieder auch in China. Wenn ich mir jetzt mal nur die Unternehmen anschaue, dann gibt es in China hunderte Humanoid-Unternehmen. In den USA gibt es zumindest 10 ungefähr wirklich ernstzunehmende humanoide Unternehmen, natürlich deutlich mehr kleinere. In Deutschland kenne ich jetzt nur 2 mit Neura und Agile. Wie nimmst du denn unsere Stellung hier gerade im internationalen Wettbewerb wahr und welche Probleme gibt es hier aus deiner Perspektive vielleicht auch noch?
Ja, ich sehe das als ein sehr großes Problem und auch eine sehr große Gefahr an. Wir haben ja in der Vergangenheit eigentlich 2 große Trends irgendwie schon laufen lassen. Also nur mal die Suchmaschinen und dann auch diese ganze Cloud-Thematik. Das ist irgendwie auch so ein bisschen an uns vorbeigegangen. Die Quittung kriegen wir jetzt im Moment so ein bisschen, wo sich die Abhängigkeit von anderen Staaten irgendwie tatsächlich auch verdeutlicht. Auch im Cellphone-Sektor sind wir auch ziemlich weit hinten dran. Und der ganzen Infrastruktur, die sich da sich dahinter verbirgt auch. Und jetzt das Gleiche passiert im Moment auch im Prinzip mit der generativen KI. Auch da besteht so die Gefahr, dass dieser Zug an uns vorbeifährt. Und das Gleiche auch im Kontext von Humanoids. Ich glaube, da muss man jetzt sehr, sehr schnell reagieren. Deswegen finde ich das auch wirklich beachtlich, dass Bayern hier etwas tut und sich engagiert, um dieses Know-how überhaupt aufzubauen. sodass also bayerische oder überhaupt deutsche Unternehmen in Zukunft in der Lage sind, eigene Modelle zu rechnen oder Modelle zu verwenden, die unseren Werten entsprechen, die nicht in irgendeiner Abhängigkeit von irgendeinem Land sind, außereuropäisch womöglich sogar noch, sodass wir eigentlich eine bessere Autonomie da bekommen. Und das Gleiche gilt eben halt auch für die humanoiden Roboter. Ich glaube, da ist der Zug noch nicht so ganz weit weg, obwohl es natürlich jetzt schon sehr beeindruckende Ergebnisse sind, die man da sieht mit den Humanoiden, die da einen Marathon, Halbmarathonlauf schneller laufen, als wir Menschen das können. Das ist schon eine technologische Meisterleistung. Wobei ich auch da finde, dieser mechatronische Aspekt davon ist möglicherweise einfacher zu lösen. Und ich glaube, das würden wir hier in Europa auch können, als das ganze Embodiment, also die KI, dazu zu entwickeln. Ne? Deswegen, auch da stehen die anderen auch noch relativ in den Kinderschuhen. Und da sind wir eigentlich auch wirklich gut drin, solche Dinge zu bauen. Nur wir müssen es jetzt auch einfach tun.
Ja, was ich persönlich eben auch wichtig finde, ist erstmal diese Technologieoffenheit auch in der Bevölkerung selbst zu fördern. Das erlebe ich leider halt immer, gerade im Vergleich zu USA und China immer wieder, dass man halt allzu gerne eben kritisch auf technologische Entwicklungen schaut, sei es in YouTube-Kommentaren oder sonst wo, und gleich meint in Bezug auf Roboter, ja, die Arbeitsplätze werden genommen, aber man vergisst einfach, dass wir eine überalternde Gesellschaft haben, wie wir heute ja auch besprochen haben. Und was ist aber aus deiner Perspektive so das Wurzelproblem, das hier Politik lösen müsste? Also ist es die Energie oder was sollte aus deiner Perspektive die Politik jetzt tun? Welche Maßnahmen sollten wirklich ergriffen werden, damit wir hier nicht weiter den Anschluss verlieren?
Ich glaube, dass wir auf europäischer Ebene insgesamt uns deutlich besser aufstellen müssen, was das Computing angeht, was also die Rechnerinfrastruktur angeht und auch die Förderung von KI-Projekten. Wir müssen die generative KI stärker in die Ausbildung reinbringen und Leute ermöglichen, mit solche Systeme zu entwickeln und auch zu rechnen. Und dann werden sich, glaube ich, auch dann hoffentlich, sagen wir so, Startups ergeben in diesem Kontext. Es ist ohnehin etwas, was Europa nicht sonderlich gut ist in der Entwicklung von solchen Start-up-Unternehmen in so aufstrebenden Feldern. Auch da müssen wir unbedingt noch besser werden in Europa. Also China kann das, weil sie halt stärker unterwegs sind in dem Management. Sie haben halt sehr viel Geld aus anderen Bereichen, auch Self-Driving, rausgenommen und in die humanoiden Roboter und die Start-ups in diesem Kontext geschickt. Und wenn dann von 120 Startups fünf übrig bleiben in 5 Jahren, ist das für die ein großer Erfolg. Und da müssen wir auch hinkommen, dass wir solche Initiativen besser ermöglichen und auch so den Fortschritt mitgestalten hier. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Aufgabe der Politik im Moment, das zu tun, weil ich fast dieses Thema generative KI und Embodied AI nochmal deutlich wichtiger finde als jetzt die reine Hardwareentwicklung, wobei das auch wichtig ist, aber ich glaube, da besteht schon ein relativ großer Unterschied drin, was die Investitionserfordernisse angeht.
Ja, insbesondere auch in Bezug auf die Robotic Foundation Models, wenn man sich jetzt überlegt, wenn im Zweifel wir auf ausländische Modelle angewiesen sind und wir sagen, die Industrie, Maschinenbau und so weiter, das ist eigentlich unsere Stärke. Du hast es ja auch selbst gesagt, ne? Theoretisch oder auch praktisch machen die Systeme permanent Aufnahmen, ja, von all den Prozessen, und die Daten wandern dann auch nochmal mehr ab in Modelle, auf die wir im Zweifel gar keinen Einfluss haben. Und genauso wandern auch leider immer wieder Talente ab. Ne? Man sieht es ja nicht zuletzt bei Sebastian, natürlich auch bei vielen anderen, obwohl die Forschung hier halt echt wirklich stark ist. Und wir haben natürlich viele Unternehmer, die hier auch zuschauen und die sich die Frage stellen, worauf kann ich mich jetzt ganz persönlich vorbereiten, wenn ich im Zweifel nicht allzu viel auf die Politik hoffen kann. Was ist dein Rat oder auch deine Prognosen hier an der Stelle? Also wenn du nochmal so ein bisschen in die Zukunft schaust für die nächsten 2, 3 Jahre, gerade im Hinblick auch auf, wenn wir hier einen Geschäftsführer aus einem Maschinenbauunternehmen zum Beispiel haben, der zuhört, worauf sollte man sich fokussieren? Was sollte man selbst jetzt in die Wege leiten, damit man hier nicht auf extern hoffen muss?
Ein wichtiger Punkt ist, dass man sich damit mit diesem Thema beschäftigt und auch nach Möglichkeiten sucht, das einzusetzen. Wir sind in der Industrielandschaft immer, es ist für uns immer ein bisschen schwierig, Dinge zu bauen oder Systeme zu bauen, die auch mal Fehler machen können. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, dass wir tatsächlich auch Roboter haben, die nicht alles perfekt machen und dass wir eine Umgebung schaffen, in der Roboter tatsächlich Fehler machen können. Ja, und wo das Ziel dann hinterher sein muss, diese Fehlerquote von denen halt ständig zu reduzieren. Und wir müssen also sozusagen eine Infrastruktur schaffen, in der wir einen Roboter benutzen können, der vielleicht das tut, was vorher irgendwelche Menschen machen oder irgendwelche neuen Dinge, für die man einfach weniger dann, sagen wir mal, Kosten hat, dadurch, dass man eben halt jetzt einen Roboter einsetzt. Und am Ende wäre es dann so, dass man vielleicht zu Beginn noch 3 Menschen hat, die 10 Roboter überwachen und denen aus der Patsche helfen, wenn mal was schief geht. Und je besser die Roboter werden, desto weniger Leute braucht man dann für diesen Prozess. Und das ist etwas, worauf man hinausarbeiten muss und dann eben halt auch sehen, wie man das mit so einer generativen KI tatsächlich erledigen kann. Und das ist, glaube ich, da müssen wir jetzt alle gemeinsam, also als Gesellschaft dran arbeiten und nach dieser Lösung suchen und uns da aufzustellen in diesem Wettkampf, der da im Moment herrscht.
Ja, absolut. Und ich sehe es halt auch immer wieder so, dass es bei jedem Einzelnen anfängt, also nicht zuletzt hier über diese Gespräche überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir in Deutschland ja auch tatsächlich Top-Forschung haben und in dem Bereich wirklich auch fortschrittlich sind und eben in den anderen Bereichen jetzt nachziehen müssen. Deswegen vielen Dank dir schon mal, Wolfram, für die ganzen spannenden Einblicke und schreibt es gerne auch mal in die Kommentare, welche Fragen ihr noch habt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier immer wieder, also die Durchbrüche werden die nächsten Jahre sicherlich nicht nachlassen, widersprechen können. Und genau, vielleicht nochmal abschließend aus technischer Sicht, wir haben jetzt den Appell nochmal an die Unternehmer und auch an die Politik gerichtet. Was ist für dich ganz persönlich, was sind die spannendsten nächsten Entwicklungen? Also klar, Robotic Foundation Models oder womit rechnest du jetzt schon vielleicht, was man aktuell im Mainstream noch nicht so viel hört, worüber noch nicht so viel gesprochen wird? Was für dich so ganz persönlich die nächsten spannenden technologischen Durchbrüche in den nächsten Jahren sein werden?
Also das so ist vorherzusagen, ist natürlich unglaublich schwierig, aber ich glaube schon, dass wir in diesem ganzen Thema Embodied Robots einen deutlichen Schritt nach vorne kommen werden und dass wir Robotikanwendungen sehen werden, die wir uns im Moment noch nicht ausdenken können. Und das ist meine große Hoffnung, dass wir tatsächlich noch flexibler werden mit den Robotersystemen, als das im Moment so ist und tatsächlich auch den Weg hin schaffen zu Robotern in tatsächlich deutlich komplizierteren Umgebungen, als wir das bisher so sehen. Und da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir das mit diesem ganzen Trend Embodied AI tatsächlich hinbekommen und dass da schon, was ich immer so sage, was sehr Cooles bei rauskommen wird.
Ja, absolut. Also wir werden auf jeden Fall sehr gerne wieder darüber sprechen, Wolfram. Deswegen vielen Dank nochmal für die Einblicke und gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön. Tschüss.